Der Predigttext steht in Markus 2, Vers 1 bis 12. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber auch einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Vater im Himmel, wir dürfen im Namen unseres Herrn Jesus, deinem Sohn, zu dir kommen und dich direkt ansprechen. Wir stehen in großer Ehrfurcht vor dir und beten dich an. Ganz herzlichen Dank für dieses große Vorrecht. Geliebter Herr Jesus, wir haben gerade diese Geschichte von dem Gelähmten gehört und wie du dich damals in Kapernaum verherrlicht hast und dein Vater. Wir dürfen gespannt sein, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Lass unsere Ohren und Herzen offen sein und halte alles Störende von uns fern. Wir wollen deine Botschaft in uns aufnehmen, sodass sie unser Leben verändert und du dich verherrlichen kannst in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten. Wir wollen deine Zeugen sein. Bitte gib uns die Vollmacht dazu. Bereite du uns vor für deine Jesuswoche, damit du uns gebrauchen kannst. Wir bitten dich um deinen Segen für diesen Gottesdienst hier, weltweit und auch in deiner himmlischen Welt. Wir erbitten deinen Segen für unsere Kinder und Enkel in den Gruppen und für die Mitarbeiter, die ihnen dein Wort näher bringen und deine frohe Botschaft. Bitte segne unsere ganze Gemeinde, unser Dorf, unser Land. Segne auch dein Volk Israel und besonders die, die dich schon als ihren Messias erkannt haben. Bitte gib jetzt auch Vollmacht für deine Predigt an Pastor Andreas Schäfer, damit er dein Wort so verkündigt, wie du es gerne möchtest. Dir sei die Ehre. Amen.
Das ist natürlich eine in vielerlei Hinsicht ganz außergewöhnliche Berichterstattung, die wir hier aus dem Markus-Evangelium gelesen haben. Und ganz, ganz vielen von uns, den weitaus meisten, ist sie natürlich bekannt, bis sehr, sehr gut bekannt. Aber in der Geschichte stimmt so vieles nicht, was sonst normalerweise stimmt. Das sind so viele Dinge, die nicht so normal sind. Also wir kennen ja viele Heilungsgeschichten von Jesus. Es ist ja etwas von dem Faszinierenden von Jesus, dass Jesus so wunderbar geheilt hat, dass da Menschen zu ihm gekommen sind und dass diese wiederherstellende Kraft in ihr Leben hineingeflossen ist. Und das ist ja eine Freude in den Evangelien, das zu lesen. Aber der hier fällt ja irgendwie aus dem Rahmen. Denn nicht und natürlich, klar, das war ein Gelähmter, ganz eindeutig. Aber wir erfahren ja gar nichts von ihm. Wir haben ja sogar den Eindruck, der weiß gar nicht, was mit ihm geschieht. Der ist ja vollkommen passiv. Nicht, dass sie seinen Namen nicht kennen oder dass sie hören auch gar nichts von ihm. Sie merken noch nicht mal, dass der was will, sondern es steht da so eine andere Gruppe im Mittelpunkt. Und die begeistert uns natürlich ganz besonders, wenn wir hier den Text aus Markus 2 vor Augen haben. Das sind diese vier Freunde. Das sind diese Kumpels von dem einen, die sich da in einer ganz besonderen Weise natürlich um diesen einen kümmern. Und natürlich ist das, was dann passiert, das ist schon außergewöhnlich. Das gibt's so nicht mehr. Es gibt ja unterschiedlichste Geschichten, aber diese hier ist eine voll von an Originalität alles übertreffende Unverschämtheit, wie einer hier sagt. Und stellen Sie mal das vor, das würde im süddeutschen Raum passieren, was hier passiert. Jemand würde an ihre Immobilie rangehen. Wir haben ja schon eine Schwierigkeit, wenn dann ein Kratzer ans Auto kommt. Und jetzt stellen Sie mal vor, da käme jemand und der würde Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes aufs Dach steigen. Oh, dass das haftpflichtrechtlich abgesichert wäre, geschweige denn mit dem entsprechenden Baubüro noch abgeklärt wäre und mit all dem, was dazugehört. Das ist ja unglaublich, was hier berichtet wird. Und dann merken Sie natürlich sofort, jetzt sind Sie mittendrin mit mir, diese Geschichte, wie alle Jesusberichte, auch die, wurde natürlich von vorne bis hinten problematisiert. Und Sie können in diese Geschichte jetzt einsteigen, wo Sie wollen. Und Sie können Literatur kriegen, wo Sie wollen. Sie haben Probleme ohne Ende. Und vielleicht haben wir auch Probleme in diesem Raum. Und wir müssen ein bisschen die Probleme wegschaffen, damit wir den Bericht wieder sehen können. Also, wenn Sie zuallererst das sich vorstellen, wie lief das überhaupt ab? Und Sie schauen dann in die entsprechenden theologischen Kommentare hinein, da wird jeder durchschnittliche Pastor zum Architekten. Also mit all den Möglichkeiten der Bauwerke im ersten Jahrhundert, damals am See Genezareth, wie die wohl war, keiner weiß, aber alle sind Experten. Und dann wird es beschrieben, wie das ablief und Flachdächer hin und Baumaterialien dazwischen und wie die Bausteine aussahen und wie der Putz runtergebröselt ist und wie gefährlich oder nicht gefährlich das war. Und was ich das vorstellen kann, das statisch überhaupt so ein Gebäude, das ausgehalten. Es war so. Machen Sie doch nicht unnötige Probleme, die Sie gar nicht haben. Sie erleben was Faszinierendes. Da sind vier Männer, die steigen tatsächlich Jesus aufs Dach. Mit all dem, was dazugehört. Das Problem lag auf der Hand. Die Bude war voll, der Vorgarten auch. Die kamen nicht dahin, die wollten aber dahin. Und wenn Männer mal wirklich was wollen, dann ziehen sie das auch durch. Architektur hin, Architektur her, der Kumpel muss zu Jesus und das schaffen wir auch. Und wenn die Meute nicht zur Seite geht und wir keine andere Chance haben, dahin zu kommen, dann steigen wir Jesus eben aufs Dach. Und dann bröselt's und dann wird's staubig, dann wird's überraschend und dann muss man seinen Sakko wieder vom Staub befreien und dann liegt dieser Gelähmte zu den Füßen von Jesus. Wunderschön. Aber kaum haben sie mit mir das erste Problem überwunden, und stehen faszinierend vor dieser Geschichte, haben sie ein zweites Problem. Ein noch mindestens genauso großes Problem, das hier eben tatsächlich steht. Und dass sie natürlich sagen, Jesus hat doch normalerweise geheilt, wenn Menschen das gewollt haben. Jesus hat normalerweise das geheilt, wenn diese Menschen ihr Vertrauen zu ihm zum Ausdruck gebracht haben. Der Schlüssel ist doch, diese Menschen haben geglaubt. Das ist doch der Zentralbegriff. Sie haben diesem Jesus vertraut. Und jetzt kommt ein riesen theologisches Problem auf uns zu. Dass natürlich von diesem Gelähmten überhaupt von einem Glauben gar nicht die Rede ist. Wie gesagt, wir haben ja überhaupt keine Äußerung von dem Typ. Aber wir haben was ganz anderes und das macht es jetzt nicht besser, das macht schlimmer. Wir hören diesen für uns überraschenden Satz und da kommt man nicht drum herum. Das steht einfach da, dass es hier heißt, und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten. Oh, Sie ahnen, was da an Variationen von theologischen Möglichkeiten alles drin jetzt steht. Das Thema des sogenannten stellvertretenden Glaubens, da kann man mittlere theologische Welten reinlegen und ein Riesendogma draus machen aus dem Ganzen. Das Faszinierende ist hier, wie Jesus tatsächlich das Herz dieser vier Männer ansieht, der im Vertrauensakt diesen ganz passiv hier Dargestellten zu ihnen bringt und bereit ist, aufgrund des Vertrauens dieser vier an dem einen zu handeln, daraus ein Dogma zu machen. Das steht nicht da. Aber kaum haben sie das geschafft und denken, gut, mag's halt so sein, ist ja okay, das Dach ist kaputt und die glauben für den. Aber dann kommt ja noch was und man denkt, das ist ja jetzt auch wieder ganz arg komisch. Es ist doch offensichtlich, was der will und was diese Männer für ihren Freund wollen. Das ist doch ganz klar, da liegt der doch, der ist gelähmt, der kann nichts tun. Es ist doch klar, Jesus, du bist doch der Experte für solche Fälle. Das wissen wir doch inzwischen. Also brauche ich doch nicht noch einen entsprechenden Antragsformular ausfüllen für das, was ich jetzt will. Und dann sagt er den Satz, den gar keiner wollte. Er sagt den Satz, den gar keiner wollte. Er sagt nämlich, dir sind deine Sünden vergeben. Also ich weiß nicht, wie es dem Gelähmten ging. Vielleicht hat er gedacht, was hast du eine Ahnung, was ich für Sünden habe? Oder haben wir darüber gesprochen? Oder was für eine Unverschämtheit, meine Sünden im öffentlichen Raum zu thematisieren. Wo kommen wir denn da hin? Und dann geht das Ganze ja erst mal los. Dann wird es ja immer schwieriger. Dann kann Jesus etwas hören, was gar nicht gesagt worden ist. Der hört nämlich, was sie da so gedacht haben. Der kriegt die Gedanken mit von der ersten Reihe, die da so eben sitzen und damit das verfolgt haben, dass alles auch koscher abläuft. Dass sie da denken, das ist ja eine Gotteslästerung, was da abläuft. Das kann doch gar nicht wahr sein. Das geht doch gar nicht. Und Jesus sagte, ich habe gehört, was ihr gesagt habt. Und dann kombiniert er etwas, das kann man doch nicht kombinieren. Man kann doch nicht ein Thema Sündenvergebung kombinieren mit einer Heilungsgeschichte und quasi ist jetzt die Heilung der Beleg für die Sünde. Und merken Sie, das ist eine Geschichte, die ist gar nicht so einfach. Aber bevor wir jetzt weiter problematisieren, ich hoffe, ich habe die Welt ein bisschen zur Seite geschoben, kommt ja was Wunderschönes zum Licht. Es wird ja was ganz Eindrückliches berichtet. Und das, was hier berichtet wird, ist ja, dass wir miteinander entdecken, dass Jesus in der Mitte dieser Geschichte drinsteht. Und als wir miteinander auch in den Leitungsgremien der Gemeinde über unsere Jesuswoche im März nachgedacht haben und natürlich auch darüber nachgedacht haben, wo das im Vorfeld an der einen und anderen Stelle auch in den Predigten thematisiert werden könnte, da ist natürlich der Text für uns sofort uns in die Erinnerung gekommen, dass das einer der Schlüsseltexte ist, um das zum Ausdruck zu bringen, was uns wichtig ist. Jetzt nicht nur für diese eine Woche im März, ja, dafür auch. Sondern ganz grundsätzlich für uns wichtig ist und was in diesem Text auf eine ganz wunderschöne Art und Weise beschrieben bekommen. Nämlich, der Fall muss zu Jesus. Der Fall muss zu Jesus. Man kann es noch genauer sagen, wenn Sie wollen. Mein Fall muss zu Jesus. Und das ist das eine, was über dieser Textpassage natürlich zuallererst wunderschön drüber steht. Mein Fall muss zu Jesus. Und dieser Fall, der da zu Jesus muss, der wird nun mit der ganzen Kraft an Einsatz, an körperlichem Einsatz, an zeitlichem Einsatz, an Gedanken, an Kreativität durchgezogen, dass das tatsächlich stattfindet. Dass der uns berührende Fall zu Jesus kommt. Und dann sehen Sie eben diese vier. Diese vier, die sagen, unser Freund, der muss zu Jesus. Da hilft jetzt kein weiteres Warten, da hilft auch keine neue Therapie, da hilft auch nicht irgendwie eine Resignation, da können wir jetzt auch nicht lang warten, ob der das will oder das nicht will. Wehren kann er sich ja sowieso nicht. Wir nehmen ihn, wir packen ihn ein und wir bringen ihn jetzt zu Jesus. Und damit sind Sie bei einem wunderschönen Thema. Sie lernen nämlich mit mir heute Morgen eine der traumhaftesten Firmen von Jesus kennen. Das ist die Firma Jesus Transportdienste. Die Firma Jesus Transportdienste, das ist eine Firma, die seit 2000 Jahren mit Millionen und Abermillionen von Mitarbeitern unterwegs ist. Ein Mitarbeiterpool, das ist der Wahnsinn. Wenn Sie danach fragen, wer da gebraucht werden kann und das entsprechend googeln, ob noch Stellen frei sind, sagt Ihnen die Homepage, alle können mitmachen. Wir brauchen alle.
Und sie sagen wirklich alle, ich bin schon deutlich über 80. Geht auch noch, bring dein Rollator mit. Die anderen sagen, ich bin doch noch unter 10. Mach nichts, Hauptsache, du hast die Windeln schon abgelegt. Dann sagen die anderen, ich bin doch nicht klug genug. Mach nichts, ich brauche auch die Dummen. Dann sagen die anderen, aber ich bin doch Doktor. Schadet auch nichts, auch die Klugen können mitmachen. Ich bin ein Mann, nicht doof. Ich bin eine Frau, auch kein Schade. Mitmachen. Ich kann schlecht Deutsch. Macht nichts, ich kann übersetzen. Ich kann nur Deutsch, auch nicht schlimm. Verstehen Sie, ich kann alle brauchen. Kennen Sie diese Firma? Kennen Sie die Firma Jesus Transport? Wenn Sie mit mir an Jesus Christus glauben, haben Sie alle in Ihrem Leben mitbekommen, wie die Firma Jesus Transportdienste funktioniert. Das ist doch ein genialer Club. Die haben einen Top-Chef. Der hat alles im Griff. Der hat mehr Daten als die NSA und alle zusammen. Der hat den kompletten Überblick, Ressourcen ohne Grenze, Personal ohne Maß. Er kann alles zu allen Orten machen mit seiner Jesus-Transportfirma. Bitte, bitte, in diesem Moment tun Sie sich diesen Gefallen, die Sie an Jesus Christus glauben, die Sie ihn als Ihren Herrn in der Mitte Ihres Lebens haben. Erinnern Sie sich ganz kurz an Ihre Erfahrungen der Jesus-Transportdienste, an die Menschen, die Jesus gebraucht hat, um sie zu seinen Füßen hin zu transportieren. Erinnern Sie sich an Ihre 4 Kumpels. Kennen Sie die? Teilweise kennen Sie die. Ich sage, teilweise kennen Sie sie. Und das berührt einen, wenn man das vor Augen hat. Dass aus der menschlichen Seite ich doch nicht einfach zum Glauben gebeamt worden bin, sondern der allmächtige Gott hat seine Jesus-Transportdienste für mich eingesetzt. Und vor meinem inneren Auge stehen natürlich eine ganze Reihe von Personen. Das waren nicht nur 4 Kumpels. Für mich brauchte man unendlich viel mehr, bis der Kerl endlich dahin transportiert war, wo er hingehörte. Ich denke natürlich zuallererst an meine Eltern, ja selbstverständlich. Was waren das für geniale Jesus-Transportdienstleute? Auf jeden Fall mit all dem, was dazugehört. Ich denke an meinen Sonntagsschullehrer. Sonntagsschule hieß das damals, was heute Kindergottesdienst heißt. Der war zu meiner Zeit schon uralt. Er mag so alt gewesen sein wie ich ungefähr. Also aus meiner Sicht war der uralt. Ich wusste gar nicht, dass man noch leben kann, wenn man so alt ist. Aber er hat uns Jesus lieb gemacht. Er war ein bisschen ruppig, entsprach nicht den modernen pädagogischen Prinzipien. Aber er hat uns Jesus lieb gemacht, auf jeden Fall. Und ich danke ihm und ich freue mich, ihn im Himmel wiederzusehen. Ich denke an diese Kindermissionarin, die über viele, viele, viele Jahre eine ganz treue Begleiterin unserer Familie gewesen ist, bei der ganz viele meiner Familie, meiner Schwestern mit mir zum Glauben gekommen sind. Und ich erinnere mich natürlich an den Abend auf der Freizeit, wo sie uns Jesus lieb gemacht habe und wo ich auch es endlich kapiert habe, dass es sinnvoll wäre, auch dass dieses Pastorensöhnchen endlich Ja sagt zu Jesus Christus und sein Leben diesem Herrn gibt. Und ich danke für diese Jesus-Transportmitarbeiter. Und da habe ich ganz viele noch gar nicht aufgezählt. Ganz, ganz viele, die ich auch gar nie gesehen habe in ihren Jesus-Transportdiensten, weil sie für mich und für mein Auge bis heute unsichtbar waren. Die nämlich zum Beispiel ihre Hände gefaltet haben und eingestanden sind vom lebendigen Gott, dass auch dieser Mensch zu Jesus kommen darf und bei ihm landet. Oh Mann, sehen Sie es mit mir? Sehen Sie diese Firma? Das ist eine unglaubliche Firma, die Jesus-Transportdienste. Und wenn was heute Vormittag rauskommt, dann noch mindestens 2 Pakete, dass Sie zum einen wenigstens einmal ganz kurz Danke sagen, dass der lebendige Gott auch für Sie seine Firma eingesetzt hat, dass Sie zum Glauben an Jesus Christus kommen konnten und Sie einmal ganz kurz Danke sagen, zumindest für die, von denen Sie wissen, dass Sie beteiligt waren am Jesus-Transportdienst für Sie. Das ist die eine Botschaft. Und die andere Botschaft ist, wenn Sie nachher Ihren Kaffee schlürfen, dann ist auch das Mindeste, dass Sie mal ein bisschen Zeugnis abgeben davon, welche Personen in den Jesus-Transportdiensten Ihres Lebens mitbeteiligt waren. Einfach als ein Stück Ermutigung für diese unglaubliche Firma. Und dann wäre das doch absolut irre, wenn ich heute Morgen hier einen von Jesus-Transportdienstfirma erzähle und Sie sitzen hier und sind noch gar nicht antransportiert worden. Das wäre die Spitze. Die reden hier einen davon, wie Jesus die unterschiedlichsten Leute gebraucht, tatsächlich, um bei Jesus anzukommen. Und sie sind vielleicht hier oder hören diesen Gottesdienst und gehören noch gar nicht zu Jesus. Dann könnte das tatsächlich, ich könnte es vielleicht nicht vorstellen, dann könnte das tatsächlich der Fall sein, dass das heute Morgen für sie der Jesus-Transportdienst ist. Ja, das kann sein. Ich weiß, er gebraucht ungewöhnliche Menschen. Ist so. Macht er manchmal. Er hat die verrücktesten Mitarbeiter. Aber er gebraucht sie. Dass Menschen zu Jesus kommen. Dass sie zu Jesus kommen. Und wenn sie diesen Jesus noch nicht kennen und hören diese Worte, dann ist das ein Teil des Jesus-Transportdienstes, den sie jetzt gerade in diesem Moment erleben. Sie werden genau in diesen Augenblicken zu Jesus hintransportiert. Genau in diesem Moment. Das ist ein Wunder. Ein absolutes Wunder. So, und nachdem wir Teil 1 haben, ich bin ein Produkt des Jesus-Transportdienstes. Nachdem wir Teil 2 haben, hallo, Sie werden gerade transportiert. Es ist ja klar, das liegt ja auf der Hand, zu Teil 3 zu kommen und zu sagen, jetzt, nachdem ich antransportiert worden bin und diesen Herrn kenne, darf auch ich an dieser Firma beteiligt sein. Ich bin dabei. Ich bin Mitarbeiter in dieser universalen, seit 2000 Jahren einzigartig funktionierenden Firma Jesus Transportdienste. Und wenn Sie mit mir in diese Firma reingucken, dann entdecken Sie, wow, die haben einen wunderschönen Auftrag. Der Auftrag, den Sie haben, ist eigentlich mit allen Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen, ein einziges Produkt zu liefern, Menschen zu Jesus hinzutransportieren. Und jetzt merken Sie plötzlich, Sie können ja sofort das merken, das ist ja ein Riesenthema. Das ist ja ein Riesenthema. Wenn wir das realisieren, merken wir, da ist ein unglaublicher Fächer von Möglichkeiten, an dieser Firma Jesus Transportdienste teilzuhaben. Ja, lassen Sie uns das ganz bewusst mit einem Schwerpunkt an den Anfang stellen. Ein entscheidender Anteil der Firma läuft in der nicht sichtbaren Welt ab, ganz klar. Es sind diese starken, treuen, guten, betenden Hände, die in einer unwahrscheinlichen Weise an der Jesus-Transportfirma beteiligt sind. Denn das wird ein Staunen geben, wenn wir einmal in der zukünftigen Welt diese Beteiligung der Betenden an der Transportfirma wahrnehmen. Die können sich teilweise gar nicht mehr bewegen, diese Mitarbeiter. Die sind physisch gar nicht mehr in der Lage, irgendetwas Entscheidendes, in unserer Sicht Entscheidendes zu tun und sind höchst aktive Akteure an der Jesus-Transportfirma, indem sie Menschen von lebendigen Gott bringen und sie betend, fürbittend vor ihm nennen. Das ist ein Riesenbereich der Beteiligung an der Jesus-Transportfirma. Aber natürlich, wir haben dann auch verschiedene andere Bereiche, die möglich sind, natürlich. Sie wissen das doch. Brauchen Sie jetzt noch Beispiele? Dann nehmen Sie Ihr eigenes Leben, wie es gelaufen ist. Da gab es Menschen, die haben in die Bibel lieb gemacht. Da haben sie vielleicht eine Kinderbibel in die Hand gedrückt bekommen, als sie noch kaum richtig die Buchstaben entziffern konnten. Sie saßen irgendwo in der Jungscharstunde. Sie haben die alten Geschichten von Abraham und von David und von Mose gehört. Andere, die haben ihnen vielleicht mitgeteilt, wie das ist, wenn man beten kann. Der Nächste hat ihnen was erzählt von Jesus. Der Nächste hat ihnen das Kreuz erklärt. Sie waren von der Teenager-Freizeit, Jungscher-Freizeit, Jugendkonferenz. Ich weiß es doch nicht. Irgendwann und irgendwie haben Menschen sich gekümmert und jetzt dürfen wir in dieser Weise daran beteiligt sein. Und wenn wir daran beteiligt sind, dann passiert genau das, was hier abläuft. Wir hatten eine tolle Idee. Die haben da zu Hause überlegt. Die haben das mitbekommen. Jesus ist in Kapernaum, er ist wieder da. Das ist unsere Chance. Da bringen wir unseren Kumpel hin. Und dann kommen die hin und denken schon, das darf doch nicht wahr sein. Bude rappelvoll. Vorgarten rappelvoll. Keine Chance, da ranzukommen. Enge Bebauung. Ganz doof. Was mache ich jetzt? Gut. Dann gebe ich auf. Verstehen Sie, das ist ein ganz wichtiger Bereich bei dem Thema der Jesus-Transportdienste. Es gibt Erschwernisse.
Ah, das gibt es ohne Ende Erschwernisse. Sie kennen das doch von sich selber. Ich weiß nicht, für manche liegt das ja ganz kurz erst zurück. Vielleicht konnten Sie vor 2, 3 Jahren sich doch gar nicht vorstellen, jemals im christlichen Gottesdienst zu sitzen, geschweige den Namen von Jesus zu nennen. Da haben Sie, was sind das für absolute Spinner? Das heißt, es gab Erschwernisse, es gab intellektuelle Erschwernisse. Bleib mir mit deinem Jesus weg. Und dein christlicher Club ist ja so irre. Und die Kirchengeschichte ist voll von Fehlern. Und die katholische Kirche ist noch viel schlimmer. Und was alles gibt. Und wenn du wüsstest, was ich schon alles mit diesen Christen erlebt habe. Und ich bin raus aus der Religion. Ach, es gibt alle Möglichkeiten. Ich habe keinen Bedarf. Vor allem habe ich keine Zeit. Ich habe auch keine Lust. Und du hast es schon 10-mal probiert. Die Liste geht lang. Die Bude ist voll, mein Kumpel kommt nicht zu Jesus. Und die bleiben dran. Es gibt eine unangenehme Form von Hartnäckigkeit, das wissen wir auch. Das sind aber aus meiner Erfahrung eher die seltenen Fälle. Da wo man denkt, jetzt quält doch den Menschen nicht. Ja, das ist jetzt auch nicht gerade hilfreich. Aber es gibt eine gute Form von Hartnäckigkeit. Die gute Form von Hartnäckigkeit ist dann klar, wenn sie motiviert ist von der Liebe. Ich weiß, das ist die Lösung für unseren Freund. Ich weiß, das ist die Antwort. Ich weiß, der muss zu Jesus. Ich kann ihm im Entscheidenden gar nicht helfen. Der muss tatsächlich zu Jesus. Und es geschieht, dass durch die Erschwernisse hindurch dieser Mensch zu Jesus transportiert wird. Und deswegen, das ist jetzt auf der Hand liegend, mit diesem wunderschönen Wort Gottes wollen wir Sie ermutigen, einladen, wollen wir Sie in Erinnerung rufen, dass wir miteinander, die wir an Jesus Christus glauben, Angestellte in dieser Jesus-Transportfirma sind. Die Aufträge, die Befehle, die Signale, die kriegen Sie zuallererst vom Chef selber, der durch seinen Heiligen Geist in Ihnen wirkt. Und seine Leute einsetzt nach seiner Weise, mit seinem Begabungsprofil, mit dem, wo er sie gerade brauchen kann. Er ist der Einzige, der den Überblick hat. Wir haben von diesem Netzwerk der Jesus-Transportfirma hier nur eine ganz begrenzte Ahnung. Und welches Teilstück meines Transportdienstes ich mit leisten kann, das weiß ich oftmals gar nicht. Manchmal ist es vielleicht nur ein freundliches Wort, ein Hinweis, ein Satz, ein Verhalten, eine Geste. Manches Mal sind es gar keine Worte, sondern nur eine Tat, die dazu führen, dass ein Mensch in die Nähe von Jesus transportiert wird. Das ist das eine. Das andere aber, dass der Fall zu Jesus muss, ist das eine. Das nächste, was wir jetzt natürlich ermerken, ist, das, was dieser Freund braucht, das kann nur Jesus. Den Fall kann nur Jesus. Den Fall kann nur Jesus das entdecken, wir natürlich gleich im Äußeren. Das war eine medizinische Sackgasse. Bis heute ist das eine medizinische Sackgasse. Mit all den Variationen und Hoffnungen da, aber mit einer in der Weise gelähmt darlegt, ist das damals und auf jeden Fall eine medizinische Sackgasse. Es gab keine Chance. Und dann denken wir, das ist das größte Problem. Und dann entdecken wir, dass Jesus das größte Problem gar nicht sieht. Oder müssen wir noch besser sagen, er sieht das aus unserer Sicht größte Problem gar nicht als das größte Problem an. Und das ist ganz, ganz oft der Fall. Ganz, ganz oft der Fall. Das wirkt manches Mal fast ein bisschen kalt, hartherzig. Das merken wir doch, wenn wir Menschen zusammen sind, die irgendeine Not haben, irgendein wirklich ernsthaftes Problem haben und wir bringen diese Menschen zu Jesus und entdecken aber, indem wir sie zu Jesus bringen, mit ihrer Not, aus ihrer körperlichen Not, aus ihrer seelischen Not, aus den Umständen, in denen sie gerade leben und leiden, wie auch immer das beschrieben sein mag. Und dann ist es, als ob Jesus dieses auf der Hand liegende Problem übersieht, ganz eigenartig, und dann diesen Satz da reinknallt. Und der Satz, der wirkt für uns ganz, ganz, ganz komisch. Der wirkt für uns ungeschickt. In jeder missionarischen Predigt würden wir sagen, deppig. Jetzt knall doch nicht das so da rein, diesen Satz, die sind deine Sünden vergeben. Das interessiert den doch gerade gar nicht.
Und Jesus sagt, ja, aber es ist das Problem. Und da merken wir etwas ganz Wichtiges für unseren Kopf, ganz, ganz Wichtiges. Das geht seit 2000 Jahren, nicht erst in der Postmoderne. Dass der Mensch im Durchschnitt aus der Perspektive Gottes sein eigentliches Problem überhaupt nicht wahrnimmt. Wir denken, das ist heute so. Früher waren die Menschen noch anders. Die haben noch was gewusst von Gott und von Himmel und von Ewigkeit und von Sünde. Wie kann mir Gott vergeben? Schon damals war das nicht ihr Hauptproblem. Das Hauptproblem war, ich will wieder laufen, dann geht's Leben weiter, ist alles okay. Und wenn der das macht, dieser Rabbi, den ich nicht kenne, auch gut. Mehr brauche ich nicht. Und Jesus spricht also über ein Thema, das die Zielperson mehrheitlich überhaupt nicht interessiert. Da haben sie natürlich jetzt werbetechnisch ein echtes Problem. Sie verkaufen, in Anführungszeichen, ein Produkt. Sie verkaufen ein Produkt, wo der das Produkt ihn abnehmen soll, sagt, kein Bedarf. Verstehen Sie? Das haben Sie in den Gesprächen auch schon gemerkt. Und dann gehen wir manches Mal in unserer Methodik woanders hin und sagen, vielleicht kann ich dir aber was anderes verkaufen. Ich verkaufe dir ein gutes religiöses Gefühl. Ich verkaufe dir eine schöne Gemeinschaft. Ich verkaufe dir einen netten christlichen Gedanken. Ich verkaufe dir Nähe zu mir oder wie auch immer sie das dann sagen. Und dann gehen wir also auf die BCD-Abteilung. Merke aber nach kurzer Zeit, das war ja gar nicht das Produkt. Und hier entdecken wir und lernen etwas von Jesus. Jesus ist da ganz anders. Jesus weiß, dass der Typ, der da liegt, das am Anfang noch gar nicht schnallt, das vielleicht sogar unverschämt, blöd, unangemessen, unsachlich findet, wie auch immer. Aber er, aus der Perspektive des Vaters, aus der Perspektive der Ewigkeit, aus der Perspektive, der diesen Mann liebt, sagt, das für dich vordringliche Problem ist gar nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem, das du hast, das ist, dass deine Beziehung zu deinem Gott und Schöpfer gestört ist. Das ist dir gar nicht bewusst. Nichtsdestotrotz ist es dein Problem. Sie wissen das. Sie wissen das, dass das eine der großen, wichtigen Dinge ist, sauber zu diagnostizieren. Da kommen Sie irgendwo an einen Ort, wo ein Autounfall passiert ist, da ist jemand verletzt, der Fahrer ist verletzt und Sie sehen, dass er tatsächlich eine blutende Wunde an der Stirn hat und Sie konzentrieren sich natürlich äußerlich gesehen sofort auf diese Stirnverletzung, dass die da auf jeden Fall dieses Blut geschildert haben, haben Sie völlig vergessen, dass der Mann an inneren Blutungen nachher stirbt. Das bisschen Blut an der Stirn ist auch zu behandeln, aber das ist die Marginalie, verstehen Sie? So offensichtlich, dass da ist und behandelt werden muss. Aber das eigentliche Problem ist gar nicht offensichtlich gewesen. Und so entdecken Sie hier etwas, was ganz wichtig für unseren Kopf und für unser Herz ist, die wir selber jetzt an Jesus Christus glauben, uns das neu wieder bewusst zu machen, dass hier das eigentliche Problem von Jesus thematisiert wird. Das eigentliche Problem muss thematisiert werden. Deine Beziehung zum lebendigen Gott ist gestört und das nennt die Bibel Sünde. Und spätestens in diesem Moment wacht der ganze religiöse Block auf und sagt, wo kommen wir denn jetzt hin? Bis jetzt war es ja noch nett mit diesem Rabbi, aber jetzt überschreitet er eine Grenze der Gotteslästerung. Der Einzige, der autorisiert ist, in dieser und in jener Welt ein für alle Mal Sünden zu vergeben, ist nur einer. Da haben die sowas von recht. Nur einer hat die Autorität, Sünden zu vergeben. Das ist allein Recht, Hoheitsrecht des lebendigen Gottes. Wie wahr von denen. Und da das, der da steht, ja nicht Gott sein kann aus ihrer Sicht, ist in diesem Augenblick eine gotteslästerliche Tat geschehen. Er hat sich angemaßt, er könne etwas tun, was nur der Lebendige kann. Und Sie mit mir sagen, der Schluss ist falsch. Wenn das dieser Jesus tut, dann ist das genau das, dass er sagt, ich bin der, der das kann, der allein das kann. Ich bin dieser Gott, dieser eine Gott, der das kann. Wieso kann der das? Wieso kann der das? Und da kommen wir zur Mitte unseres christlichen Glaubens, zu dieser wunderschönen, heiligen Mitte unseres christlichen Glaubens. Und so schmerzhaft das für die einzelne Biografie gilt, so wahr ist es, und Sie verstehen es jetzt mit mir. Was hülfe es, wenn dieser Mensch noch ein paar Jahre laufen könnte und dann ohne den Christus in die jenseitige Welt abmarschieren würde, in die Gerichte der anderen Seite? Was hülfe es ihm? Und ja, es bleiben viele gelähmt auf dieser Seite Erde zurück, die aber dann fröhlich herumspringen in der Welt unseres Gottes und gerettet sind. Worauf kommt es an? Dass der eine sein Leben für mich lässt, am Kreuz auf Golgatha, damit ich tatsächlich den Satz von ihm hören kann. Ich muss diesen Satz von ihm gehört haben. Dir sind deine Sünden vergeben. Das können nicht Sie sich sagen, das sagt Ihnen auch nicht der Therapeut und auch nicht die Gesellschaft und auch nicht sonst wer. Das Recht, Sünden zu vergeben, hat nur der eine, der lebendige Gott in Jesus Christus. Wenn Sie den Satz für sich persönlich gehört haben, dann ist gut. Dann ist gut. Und das kann nur Jesus. Den Fall kann nur Jesus. Sozialdiakonisch tätig sein, medizinisch tätig sein, in welcher Weise auch immer tätig sein, großes Spektrum. Aber den Satz hören Sie von niemandem sonst. Und den Satz brauchen Sie. Und der Satz ist Ihr und mein Glück, ganz eindeutig. Mein Fall muss zu Jesus, den Fall kann nur Jesus. Und jetzt natürlich, mein Fall will dieser Jesus ganz. Der will ihn ganz. Denn jetzt hört die Geschichte nicht einfach auf, zack, vorbei. So, es kommt ja dieser eigenartige Schuss, der liegt ja immer noch gelähmt da. Sein A-Problem, was zum B-Problem wurde, ist ja immer noch nicht gelöst. Das A-Problem aus der Perspektive von Jesus ist gelöst. Liebevollerweise verknüpft jetzt Jesus die Bestätigung, dass das eigentliche Problem gelöst ist, mit dem Nachgeordneten von diesem Mann. Was übrigens eine ganz erstaunliche biografische und seelsorgliche Erfahrung ist. Dass mir das eigentliche Problem meines Lebens gelöst wird. Gott auch seine Wegführung für die mir eigentlich viel wichtigeren Probleme hat. Aber was jetzt hier passiert, ist ja eine sprachlich wunderschöne Formulierung. Das heißt ja hier ganz schlicht, er sagt, steh auf, nimm dein Bett, geh heim. Und damit wir auch alle kapieren, dass das wirklich passiert ist, heißt im nächsten Vers, er stand auf, er nahm sein Bett und ging. Also, das ist die klassische Wiederholung. Alle drei Verben werden gerade nochmal genannt. Ja? Er steht auf, er nimmt sein Bett und er geht. Er steht auf. Er geht mit diesem Jesus jetzt in ein ganz anderes Leben. Sein bisheriges Leben, sein bisheriges Leben lässt er. Aber er nimmt, sehen Sie es, er nimmt diese Liege mit, das war ja jetzt nicht das Bett, was in der Werbung sind mit der Matratze. Verstehen Sie? Das nimmt man ja nicht unter den Arm. Das ist ja eben jetzt 2000 Jahre früher. Das können Sie schön einrollen und drunter klemmen. Ja? Das ist mehr so das Freizeit-Outdoor-Setting, was wir da so heute haben. Ja, das kriegen Sie unter den Arm. So, er nimmt das mit. Er nimmt das mit. Er trägt das mit sich rum. Wenn irgendjemand sagt, warum trägst du dein Bett mit dir rum? Dann sagt er, ich habe ein Wunder erlebt. Ich habe ein Wunder erlebt. Du siehst meine Biografie, meine Schrottbiografie. Kannst du ruhig angucken. War bescheuert. War echt bescheuert. Aber ich bin Jesus begegnet. Und so laufen wir alle mit unserer Matratze rum. Ja. Sagen du, das ist meine Biografie. Ja, das war so. Ich war ohne Jesus. Ich dachte, ich brauche ihn gar nicht. Ich bin mit ihm unterwegs gewesen, neben mir. Er hat mir aber nur tangiert. Ich bin ihm wirklich tatsächlich begegnet. Und ich kann dir erzählen, mein altes Leben, schön eingerollt, ich habe ein neues Leben. Er steht auf, er nimmt sein Bett und er geht. Tun Sie das? Da sagen, Herr Jesus, ich bin mit dir unterwegs. Ich habe meine olle Biografie dabei. Und bin so froh, dass sie eingerollt und am Arm ist, weil ich jetzt weiß, Herr Jesus, das ist alles von dir erledigt. All mein Schrott, all mein Leben ohne dich, schön eingerollt, da guck hin. Das ist mein altes Leben. Ich lebe es nicht mehr. Ich stehe, ich habe mein Bett und ich gehe. Ich gehe jetzt, Herr Jesus, mit dir und für dich, 100% und ganz. Dieser Jesus ist nicht nur einfach der kurze Begegnungsdoktor, wo eben mal kurz vorbeikommt und sich seine Heilung mitnimmt auf Rezept und dann den Rest wieder alleine macht. Sondern die Begegnung mit Jesus ist so, dass er in mein Leben hineintritt. Er tritt in mein Leben hinein. Er ist fortan die Mitte meines, unseres Lebens. Ich stehe in einem neuen Leben mit der geklärten Biografie des Alten und gehe die Schritte mit ihm. Und so will Jesus meinen Fall ganz und für immer und hundertprozentig. Und dann ist gut. So, das ist mein Fall. Das eine war, mein Fall muss zu Jesus, ganz klar. Und ich hoffe, dass Sie Ihre Jesus-Transportdienste vor innerem Auge haben. Mit einem Dank an Gott für die speziellen Transportmitarbeiter, die er für Sie gebraucht hat. Und dass Sie vielleicht auch das anderen sagen. Und dass Sie selbst an dieser Firma jetzt beteiligt sein dürfen. Sie sind angestellt mit mir in dieser Firma. Wunderbar. Das andere ist, dass ich jetzt das weiß. Ich weiß das. Ich habe es von Jesus gehört. Mein Fall kann nur Jesus. Und das, was er wirklich kann, was nur er kann, ist, dass ich den Satz hören darf und kann und muss. Dir sind deine Sünden vergeben. Du bist im Reinen mit dem lebendigen Gott. Und er will meinen Fall ganz. Er will, dass ich aufstehe, meine Biografie mit mir habe und den neuen Weg gehe, den er mich einlädt zu gehen. Was für eine wunderschöne, wenn auch außergewöhnliche Berichterstattung. Und spätestens jetzt merken wir, dass uns die bautechnischen Probleme gar nicht mehr so arg berühren. Dass uns die dogmatischen Sorgen des stellvertretenden Glaubens auch nicht mehr tangieren. Und dass die Koppelung aus Sündenvergebung und Heilung und sogar richtig sinnvoll zu sein scheint. Eine ganz, ganz besondere Geschichte, die uns hier Markus berichtet. Von den vier Freunden und dem Gelähmten. Zum Gebet lade ich Sie ein, aufzustehen. Herr Jesus Christus, ich denke, dass es ganz vielen mit mir so in diesem Raum geht, dass uns vor unserem inneren Auge die unterschiedlichsten Mitarbeiter dieser Jesus-Transportfirma vor Augen stehen, die du für unser ganz persönliches Leben gebraucht hast. Was waren das für unterschiedliche Typen und Menschen, die ein Herz hatten für dich, und ein Herz hatten für uns und die das eine wussten, unser Fall muss zu Jesus. Danke. Danke für jeden, der in diesem Augenblick mit mir dir bekennen kann, dass unser Fall zu dir gekommen ist. Und bitte, bitte schenk es, dass Menschen in diesen Augenblicken auch im Umfeld dieses Gottesdienstes mit ihrem Fall zu dir transportiert werden. Und dann lass uns heute, morgen und jeden Tag neu als Angestellte dieser wunderschönen Firma unterwegs sein und beteiligt sein an dem, was du willst, in das Leben von Menschen rettend hineintreten mit deinem wunderbaren Satz, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann laufen wir. Wir laufen dir nach, mit unserer geklärten Biografie. Wir laufen dir nach und leben mit dir, dem einzigen, dem wahren, dem lebendigen Gott, Jesus Christus, unserem Herrn. In dir, Herr Jesus, kommen wir zum Vater und beten.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.